Wer sich wirklich an Jesus hält, stößt früher oder später an die Grenzen religiöser Gewohnheiten. Was viele für festen Glauben halten, erweist sich dann als menschliche Tradition, die mehr am Äußeren als am Herzen interessiert ist. Gerade in solchen Spannungen zeigt sich, ob wir von der Meinung der Menschen oder von der Wirklichkeit des Reiches der Himmel bestimmt werden. Gottes Wort statt menschlicher Tradition. Wenn Jesus den Pharisäern vorhält, dass sie um ihrer Überlieferungen willen das Gebot Gottes aufheben, berührt er eine empfindliche Stelle in jedem religiösen Menschen. Die Führer Israels hielten an Mustern fest, die sich über Generationen eingeübt hatten, rituelle Waschungen, detaillierte Vorschriften, ein ganzes Geflecht von Regeln, das Sicherheit vermittelte. Doch mitten in diesem dichten Netz leuchtete Gottes Gebot klar auf: Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit deine Tage lange wären in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Genau hier zeigt sich, wie gefährlich es ist, wenn menschliche Tradition das Gewicht des göttlichen Wortes relativiert. Man kann sehr religiös sein und gleichzeitig das Fundament der göttlichen Ordnung untergraben, indem man das Offensichtliche mit frommen Gründen umgeht. Nichts, was Gott gebietet, kann je zur Tradition werden, denn Gottes Wort ist immer frisch. Eine Tradition dagegen ist etwas, das vom Menschen erdacht oder eingeführt wurde. Der himmlische König ruft sein Volk aus dieser Verwirrung heraus. Seine Herrschaft zeigt sich darin, dass sein Wort wieder zur ersten Instanz für unser Denken und Entscheiden wird. Nicht das, was man schon immer so gemacht hat, gibt den Ton an, sondern das, was er gesprochen hat und heute lebendig macht. Wo das reine Wort Gottes unser Inneres erreicht, verlieren selbst ehrwürdige Gewohnheiten ihren absoluten Anspruch. Dann beginnt eine stille, aber entschiedene Umordnung, Beziehungen werden neu gewichtet, Ausreden entlarvt, und das Gewissen wird nicht mehr durch Tradition beruhigt, sondern durch die Stimme des Herrn ausgerichtet. Auf dem Weg zur Herrlichkeit lernt der Glaubende, unter der himmlischen Herrschaft zu leben, indem er Gottes Wort höher achtet als jede Geschichte, jede Kultur, jede kirchliche Prägung. Das macht den Weg nicht bequemer, aber klarer, und gerade in dieser Klarheit liegt Trost. Der Herr führt durch sein gesprochenes Wort, und wer sich daran hält, ist nicht Spielball religiöser Strömungen, sondern steht auf einem Felsen, der auch im Gegenwind nicht weicht. Dass Gottes Wort über Tradition steht, bleibt für den Glaubenden keine abstrakte Lehre, sondern wird zum Prüfstein im Alltag. Ein Sohn oder eine Tochter, die lernen, Vater und Mutter in einer zerrissenen Familiengeschichte zu ehren, erfahren mitten in allen Spannungen, dass Gottes Weisung tragfähig ist. Wer mitten in einer kirchlich geprägten Umgebung den Mut findet, die Schrift neu zu fragen, statt nur die üblichen Deutungen zu wiederholen, spürt, wie Gottes Geist das Herz weitet und zugleich schärft. Und wo Menschen entdecken, dass Gottes Gebote nicht altertümliche Lasten, sondern Ausdruck seiner Weisheit und seines Wesens sind, beginnt eine stille Freude zu wachsen, der Herr regiert tatsächlich durch sein Wort. So wird der Weg zur Herrlichkeit zu einem Weg zunehmender Freiheit, nicht Freiheit von Gottes Gebot, sondern Freiheit von allem, was dieses Gebot verdunkelt. In dieser Freiheit kann der Glaube aufatmen und neu lernen, auf die lebendige Stimme Gottes zu hören. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit deine Tage lange wären in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Falls ich mich aber verzögere, schreibe ich, damit du weißt, wie man sich im Haus Gottes verhalten muss, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, die Säule und die Grundfeste der Wahrheit. Wer sich unter die himmlische Herrschaft stellt, lernt, zwischen Gottes frischem Reden und menschlichen Gewohnheiten zu unterscheiden. Je mehr das reine Wort Gottes im inneren Raum gewinnt, desto weniger Druck üben tradierte Erwartungen aus. Daraus wächst eine stille Entschiedenheit, lieber dem klaren Licht der Schrift folgen als in den Schatten menschlicher Absicherungen zu bleiben. Auf diese Weise wird der Alltag zum Ort der Begegnung mit dem König, im Umgang mit Eltern, in der Gemeinde, in Konflikten, und der Weg zur Herrlichkeit zeigt sich gerade darin, dass Gottes Wort praktisch Gewicht bekommt. Gott sucht das Herz, nicht die Fassade. Im Blick Jesu ist das Herz des Menschen kein verborgenes, neutrales Gebiet, sondern der Ort, an dem sich entscheidet, ob Anbetung echt oder vergeblich ist. Menschen können, wie es in den Propheten heißt, Gott mit den Lippen ehren und doch ein Herz haben, das weit von ihm entfernt ist. Nach außen hin ist alles beeindruckend, regelmäßige Gottesdienste, bewegende Lieder, sorgfältig geöffnete Hände, wenn gebetet wird. Doch in den Augen des Königs gilt nicht die Fülle der religiösen Formen, sondern die Beschaffenheit der Quelle, aus der Worte und Gesten hervorgehen. Psalm 100 lädt die ganze Welt ein, ein Psalm. Zum Dankopfer. Jauchzt dem Herrn, alle Welt. Dieses Jauchzen wird dann echt, wenn es Ausdruck eines Herzens ist, das sich Gott überlassen hat, nicht eines Herzens, das durch Vorstellungen, Bitterkeit oder Selbstbezogenheit besetzt ist. Die himmlische Herrschaft des Königreichs verlangt eine innere Wirklichkeit, nicht nur ein äußeres Tun, sie befasst sich mit dem tatsächlichen Zustand des Herzens, nicht mit dem, was die Lippen äußern. Die Überlieferung der Pharisäer war äußerlich, doch dem Herrn ging es um das Innere. Jesus macht deutlich, dass Unreinheit nicht primär von außen an uns herantritt, sondern aus uns herauskommt. Kränkende Worte, subtile Verachtung, heimlicher Neid, gehegte Vorwürfe, all das sind nicht zufällige Ausrutscher, sondern Spiegel dessen, was in der Tiefe lebt. Damit rückt der Herr die Grenze zwischen rein und unrein vom Bereich der Dinge in den Bereich des Inneren. Unter der himmlischen Herrschaft wird nicht zuerst das Sichtbare geordnet, sondern das Unsichtbare beleuchtet, Motive, Gedanken, Wünsche. Der lebengebende Geist arbeitet nicht an der Fassade, sondern an der Wurzel. Wenn er das Herz anrührt, beginnen wir, unsere eigenen Worte und Reaktionen im Licht Gottes zu sehen, nicht um in Selbstanklage zu versinken, sondern um uns von innen her reinigen zu lassen. Auf dem Weg zur Herrlichkeit wird das Herz so nach und nach zu einem Ort, an dem Gottes Gegenwart spürbar ist. Wer lernt, die Spannung zwischen dem äußeren Bild und dem inneren Zustand nicht zu verdrängen, sondern vor den Herrn zu bringen, erfährt, wie wohltuend seine Wahrheit ist. Sie beschämt und befreit zugleich, beschämt, weil sie uns die Diskrepanz zwischen Lippenbekenntnis und innerem Zustand vor Augen führt, befreit, weil sie uns nicht im Entlarvtsein stehen lässt, sondern zur inneren Erneuerung führt. Daraus wächst eine neue Einfachheit, Worte stimmen mehr mit dem überein, was im Herzen lebt, und das Herz steht offener unter Gottes Licht. In dieser inneren Ehrlichkeit verliert religiöse Fassade ihren Reiz und der Glaube gewinnt Tiefe. So wird die Nachfolge Jesu nicht durch hohe Formen glänzend, sondern durch ein Herz, das immer wieder den Mut findet, sich von ihm anschauen und verändern zu lassen. Am Ende solcher Prozesse steht keine makellose Perfektion, sondern ein wachsendes Vertrauen. Der Glaubende erkennt, Gott sucht nicht die perfekte Aufführung, sondern das offene Herz. Gerade dort, wo Schwäche, Bruch und Unruhe sichtbar werden, zeigt sich die Sanftmut des Königs. Er drängt nicht, er arbeitet geduldig. Wer sich in dieser Geduld bergen kann, entdeckt, dass Gottes Blick nicht vernichtend, sondern heilend ist. Das macht Mut, mit den inneren Spannungen nicht zu fliehen, sondern sie im Licht der himmlischen Herrschaft zu durchleben. Die Fassade verliert an Bedeutung, und an ihre Stelle tritt eine stille, reale Gemeinschaft mit dem Herrn, die auch durch äußere Stürme nicht so leicht zu erschüttern ist. Ein Psalm. Zum Dankopfer. Jauchzt dem Herrn, alle Welt. In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Die Einsicht, dass Gott das Herz und nicht die Fassade sucht, öffnet einen Raum der Freiheit und der Wahrheit. Sie entlastet von dem Druck, nach außen hin glänzen zu müssen, und ruft dazu, innerlich ehrlich zu werden, ohne die Gemeinschaft mit Gott zu verlieren. In dieser Spannung wächst ein Glaube, der nicht von Stimmungen oder Formen abhängt, sondern von der Gegenwart eines Herrn, der unsere innersten Beweggründe kennt und dennoch bleibt. So wird der Weg zur Herrlichkeit zu einem Weg zunehmender Innerlichkeit, das, was wir sagen und tun, entspringt immer mehr einem Herzen, das dem König gehört. Der dreieine Gott, objektiv verherrlicht, subjektiv erfahrbar. Der verherrlichte Christus ist nach dem Zeugnis der Schrift nicht ein weit entfernter König, von dem wir nur hören, während er selbst unerreichbar bleibt. Er ist der Sohn, der im Vater ist, und der Vater ist in ihm. Jesus sagt, glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch sage, spreche ich nicht von mir selbst aus, der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. Zugleich ist dieser Sohn der, in dem die Fülle der Gottheit wohnt und der als lebengebender Geist in die Glaubenden kommt. Der Geist, den der Sohn vom Vater sendet und der vom Vater ausgeht, bezeugt nicht eine Abwesenheit Christi, sondern macht seine Gegenwart wirksam. So ist der dreieine Gott zugleich objektiv verherrlicht und subjektiv erfahrbar. Einige behaupten, dass Christus, weil er in den Himmeln ist, nicht wirklich in uns wohnen könne, sondern nur durch den Heiligen Geist in uns vertreten sei. Das zeigt, dass sie Christus nur objektiv kennen, nicht aber subjektiv. Wir jedoch in der Wiedererlangung des Herrn haben sowohl den objektiven als auch den subjektiven Christus. Das Haus Gottes wird deshalb die Gemeinde des lebendigen Gottes genannt, die Säule und die Grundfeste der Wahrheit. Die Wahrheit, von der hier gesprochen wird, ist nicht zuerst ein Lehrgebäude, sondern die Wirklichkeit der göttlichen Lebensweise in Christus, der offenbar gemacht wurde im Fleisch und aufgenommen in Herrlichkeit. Dieser Christus bleibt nicht außerhalb des Glaubenden stehen. In ihm war Leben, und dieses Leben war das Licht der Menschen. Als lebengebender Geist wohnt er in unserem Geist und macht uns zu Teilhabern der göttlichen Natur, ohne dass wir zu einer zweiten Gottheit würden. Wir bleiben Menschen, doch wir werden von innen her von Gottes Leben geprägt und durchdrungen. Der Unterschied zwischen einem rein objektiven und einem auch subjektiv erfahrenen Christus zeigt sich vor allem in Krisen. Wer Christus nur als Lehre kennt, hat in der Anfechtung etwas, an das er sich erinnert, aber niemanden, der in ihm mitleidet, tröstet, korrigiert und stärkt. Wer Christus als den inwohnenden Herrn kennt, erfährt, wie er mitten in Druck, Mangel oder religiöser Anfechtung sein Inneres ordnet. Dann wird das Bekenntnis, dass Christus im Himmel verherrlicht ist, nicht geschwächt, sondern vertieft, gerade weil er als Mensch durch Leiden gegangen und in Herrlichkeit aufgenommen ist, kann er als lebengebender Geist unsere konkrete Situation von innen her tragen. So wird die himmlische Herrschaft nicht nur über uns, sondern in uns wirksam. Auf dem Weg zur Herrlichkeit wächst daraus eine stille Zuversicht. Der Glaubende steht zwischen sichtbarer Schwachheit und unsichtbarer göttlicher Fülle. Er trägt eine gewöhnliche, begrenzte menschliche Natur und zugleich das Leben des dreieinen Gottes in sich. Diese Spannung muss nicht aufgelöst werden, sie ist der Raum, in dem Christus sich erweist. Die Erfahrungen des Alltags, Widerstand, Missverständnis, religiöse Fragen, werden zu Gelegenheiten, in denen der inwohnende Christus sich als treuer Begleiter und Regierender herzeigt. So lernt das Volk des Königreichs, unter der himmlischen Herrschaft zu leben, in der Gewissheit, dass der verherrlichte Christus nicht nur angebetet, sondern auch erfahren wird, im verborgenen Inneren, dass er zu einem Ort seiner Gegenwart macht. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch sage, spreche ich nicht von mir selbst aus, der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. Falls ich mich aber verzögere, schreibe ich, damit du weißt, wie man sich im Haus Gottes verhalten muss, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, die Säule und die Grundfeste der Wahrheit. Die Erkenntnis des dreieinen Gottes als zugleich verherrlichtem und inwohnendem Herrn führt heraus aus einem distanzierten Glauben, der nur erinnert, und hinein in eine lebendige Gemeinschaft mit Christus. Sie befreit von der Vorstellung, geistliches Leben bestehe vor allem im Festhalten richtiger Lehren, und öffnet für die Erfahrung, dass der lebengebende Geist konkret im Alltag wirkt. Daraus erwächst ein stiller Mut, sich den Herausforderungen des Lebens und den Fragen der religiösen Umwelt zu stellen, ohne innerlich auszutrocknen. Je mehr Christus so subjektiv erfahren wird, desto mehr spiegelt das Volk des Königreichs die Herrlichkeit dessen wider, der im Himmel thront und zugleich im Herzen wohnt. Herr Jesus Christus, danke, dass du auf dem Weg zur Herrlichkeit nicht an den Traditionen stehen geblieben bist, sondern uns den Weg zurück zu Gottes lebendigem Wort und zu einem echten Herzen vor dir gezeigt hast. Du kennst jede religiöse Fassade in unserem Leben, und du siehst zugleich unsere Sehnsucht, wirklich unter deiner himmlischen Herrschaft zu leben. Reinige unser Inneres von allem, was nur äußerlich wirkt, und schenke uns ein Herz, das einfach, weich und gehorsam vor dir steht. Offenbare dich uns neu als der dreieine Gott, der verherrlicht im Himmel ist und zugleich als lebengebender Geist in uns wohnt. Lass uns deine Gegenwart tiefer erfahren, damit Anklage, Missverständnis und Ablehnung uns nicht von dir wegziehen, sondern tiefer in deine Gemeinschaft hineinführen. Fülle uns mit deiner göttlichen Natur, so dass dein Wesen in unserem Alltag sichtbar wird und deine Herrlichkeit inmitten einer religiösen, aber oft leeren Umgebung aufstrahlt. Bewahre uns in der Freude an dir und in der Kraft deines Wortes, bis du deine Herrlichkeit vollkommen offenbarst. Amen.